Das, was dann kam, kann man als Phantomschmerz beschreiben. Ich hatte auf einmal nicht mehr so viele Reisen. Das war ja meine absolute Normalität, 10-mal im Jahr irgendwie durch die Gegend zu jetten und meinen CO2-Abdruck zu versauen. Auf einmal war das sehr stark reduziert.
Moin, mein Name ist Nils Hendrik Müller und ihr hört den Fotopodcast Wohin mit den Händen. Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt und hätte davon heute gerne wieder die ein oder andere beantwortet bekommen. Was bewegt Fotografierende, Filmende, Werbende, Beauftragende, Vermittelnde, Lehrende, Studierende, also mehr oder weniger die ganze Branche? Woher kommen Begeisterung, Leidenschaft und Liebe zur Fotografie? Und weil das alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Mein heutiger Podcast-Partner ist nicht nur ein absolutes Organisationstalent, sondern reist als Journalist seit Jahrzehnten durch die Welt und das in der Regel nicht alleine. Zusammen mit Fotografierenden realisiert er Reisegeschichten, Travel-Reportagen und Beiträge für Top-Magazine und weiß so wahrscheinlich mehr über unterschiedliche Fotografierende und ihre Arbeitsweisen als jeder Bildredakteur oder Art Director. Hallo Gero Günther.
Hallo Nils. Das freut mich jetzt sehr, dass ich hier zu Gast sein darf. Ganz schön viele Vorschusslorbeeren hier, ja. Danke. Es stimmt, ich habe im Laufe meiner inzwischen circa 30-jährigen Karriere mit sehr, sehr vielen netten Fotografen zusammengearbeitet, mit sehr vielen verschiedenen. Ich habe vorhin mal versucht, es zu überschlagen. Es sind deutlich über 40. Wahrscheinlich habe ich viele vergessen. Also werden es wahrscheinlich 50, 60 verschiedene Fotografen sein, mit denen ich auf Reportage war.
Ich meine, gut, wenn welche dazwischen sind, die man vergisst, das heißt dann ja, dass die Range dann wahrscheinlich auch relativ groß ist. Aber du hast gerade von den Vorschusslorbeeren gesprochen. Möchtest du eigentlich wissen, was ChatGPT ausgespuckt hat zu deiner Person, wenn es zum Thema Besonderheiten geht?
Oh Gott, ja, ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen wie wenn man in die Stasi-Akte schaut und nicht so richtig weiß, ob man das wirklich wissen will. Aber okay, ja, schieß los.
Nee, ich mache das immer aus Spaß und ich muss sagen, ich habe mich köstlich amüsiert und ich denke auch, dass das sofort in dem Moment eigentlich auch die Grenzen von ChatGPT aufzeigt, weil es tatsächlich so ist, dass, also wenn man mit dir zusammengearbeitet hat, weiß man sicherlich einiges über dich, aber es ist sonst nicht unfassbar viel zu finden und ChatGPT schmeißt das einfach lustig zusammen. Also pass auf, zuerst. Durch die Kombination aus Literaturwissenschaft und journalistischer Praxis bringt eine wissenschaftliche Tiefe in die Textgestaltung. Da habe ich mir.
Ja, ist lustig.
Gut. Da habe ich herzlich gelacht. Das zweite, er verbindet natur- und kulturbezogene Themen mit persönlichen Erfahrungen. In Klammern, zum Beispiel Wandern.
Das ist gar nicht so verkehrt. Das hat schon was, stimmt.
Ja, und jetzt kommt aber das Letzte, ich meine, das gefällt ihr wahrscheinlich am besten. Seine Beiträge erscheinen in Qualitätsmedien, was auf einen etablierten Ruf im journalistischen Umfeld hindeutet.
ChatGPT, wow, okay.
Das erinnert mich so ein bisschen an eine Situation, die du mal geschildert hast, wo du gefragt worden bist. Are you famous? In einem Land, in dem Weiße nicht ganz so in unserer Größe nicht ganz so häufig vorkommen.
Ja, das war in Japan, wobei man jetzt sagen muss, diese Frage richtete sich zwar auch an mich, aber vor allem an den Fotografen, der neben mir stand. Der sah nämlich einfach sehr famous aus. Wir waren in einem Konzert in einer großen Halle in Tokio. Das Konzert einer britischen Girlband, die wir begleiteten, und der Fotograf war Jörg Kobmann, er ist 1,96 groß und hatte damals schwarze Haare, die ungefähr bis zum Hintern reichen, also so indianerhaftes Haar, und er war auch immer sehr auffällig bis exzentrisch gekleidet, und dann kamen diese japanischen Mädchen und gucken uns an und sagen, are you famous? Was dann der Titel des Artikels war, weil das ist einfach zu genial, diese Frage.
Wenn ChatGPT dich, ich sag mal, so oberflächlich beschreibst, wie würdest du denn selber deine Arbeit beschreiben? Also ich habe ungefähr nachgerechnet, es müssten 30 Jahre sein. Du sagst, es sind 30 Jahre. Wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
ja, als erstes müssen wir erstmal sagen, dass sich meine Arbeit im Laufe der Jahrzehnte immer wieder ganz schön stark verändert hat. Ich habe eigentlich angefangen als Musikjournalist. Ich habe ein paar Jahre mich hauptsächlich in Konzertsälen rumgeschlagen, habe Rockmusiker, Jazzmusiker interviewt. Das war der Einstieg, bin dann zur Reise gekommen, habe sehr, sehr lange hauptsächlich Reise und Reportage so im Ökologiebereich gemacht, habe ja alle möglichen Geschichten, hauptsächlich Porträts, Reportage gemacht, Interviews. Und dann kam nach Corona nochmal ein bisschen eine Veränderung. Ich mache inzwischen auch sehr viel Politikthemen. Ich mache Soziales, es hat sich ein bisschen verändert. Aber wenn ich jetzt meine Arbeitsweise beschreiben wollte über den Großteil der Zeit, dann würde ich sagen, es ist eine Form von Teamarbeit, weil da wollen wir ja auch hin. Also für mich war Arbeiten für Magazine immer Teamarbeit. Ich habe die Rolle des Fotografen, das war mir immer sehr, sehr wichtig, mindestens genauso eingeordnet wie meine eigene, weil mir klar war, wenn die Bilder nichts taugen, dann schaut das niemand an, dann kann ich noch so toll schreiben, dann taugt der Artikel nichts. Für mich war deshalb sehr wichtig, wenn es darum geht, irgendwie zum Beispiel, es gibt eine Zeitvorgabe, wie lange man mit einer Person hat, dass der Fotograf seine Zeit hat, um seine Porträts zu machen, weil das bringt mir nichts, wenn ich die ganze Zeit kriege und der dann frustriert ist und kein Porträt entsteht.
Das ist für dich, würde ich sagen, also ich habe dich ja kennengelernt in genau so einem Kontext, auch über einen größeren Zeitraum, und das ist tatsächlich was dich sehr ausmacht, weil das ist eigentlich immer so der Hauptkriegsschauplatz zwischen Schreibern und Fotografen, gerade wenn es in Interviewsituationen gibt, dass das Interview praktisch vorne angestellt wird und dass die Zeit, die dann überbleibt, dem Fotografen zur Verfügung gestellt wird, mit dem Ergebnis, dass es manchmal eben wenige Minuten sind oder eben, die 90 Sekunden, bevor jemand einfach wieder verschwindet. Und das ist tatsächlich auch die Form von Zusammenarbeit, die ich seinerzeit sehr geschätzt habe.
Ich glaube, es zeichnet einen geeigneten Autor aus, dass er weiß, dass ihr die Anforderungen habt, ihr müsst jetzt performen, das muss jetzt funktionieren und ihr habt keine Chance mehr, danach was nachzuarbeiten, während wir natürlich vieles auch im Nachhinein noch beitragen können, irgendwo herklauen können, intensiver sich nochmal durchlesen kann. Das ist immer... Wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dann versteht man vielleicht auch nicht den Stress, den ihr da in bestimmten Situationen habt. Und den man einfach als Autor mitdenken muss, damit das funktioniert.
Was ich mich aber auch gefragt habe, also ich habe dich ja in deinem mittleren Teil kennengelernt. Du hast im Vorgespräch mal gesagt, das waren die goldenen Jahre. Und da ging es viel um Reisen, da ging es viel um Internationalität. Das war einfach auch viel Abenteuer. Mhm. Und was ich mich gefragt habe, auch wenn ich mit dir unterwegs war, nutzt sich das irgendwann ab?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe das sehr, sehr deutlich gemerkt, dass sich das nicht abnutzt, als mit Corona ein krasser Einschnitt in dem Reportagebereich kam, weil ja sehr viele Verlagshäuser pleite gegangen sind, weil viele Magazine verschwunden sind und eigentlich meine Hauptauftraggeber sich in Luft aufgelöst haben. Das, was dann kam, kann man als Phantomschmerz beschreiben. Ich hatte auf einmal nicht mehr so viele Reisen. Das war ja meine absolute Normalität, 10-mal im Jahr irgendwie durch die Gegend zu jetten und meinen CO2-Abdruck zu versauen. Auf einmal war das sehr stark reduziert. Ich habe es total vermisst. Es war ganz kurios, weil kurz vorher hatte ich mir noch die Frage gestellt, ist das denn so clever, so viel zu verreisen? Vielleicht sollte ich mal langsam ruhiger werden und den Fokus verschieben. Als es dann zwangsläufig eingetreten ist, hat mir das irrsinnig gefehlt, dieser Abenteuerteil, aber auch diese Geschwindigkeit, mit der neue Erlebnisse hinzukommen, aber auch dieses, ich habe gemerkt, dass mein Sozialleben auf einmal ganz anders ist, weil ich ja immer diese Phasen hatte, wo ich zwischen 3 Tagen und 10 Tagen mit jemandem ganz intensiv unterwegs war, so wie mit dir. Wir haben uns ja sozusagen von heute auf morgen ganz intensiv kennengelernt. Und das war ein Teil des Berufs, den ich geliebt habe. Da wird man zusammengewürfelt mit irgendeinem Menschen, den man bisher nicht kennt, mit dem man ein gemeinsames, sehr wichtiges Projekt macht. Und dann muss man sich...
Man darf sich nicht auf den Sack gehen.
Man darf beim besten Willen sich nicht gegenseitig nerven. Was ich so höre, kommt das trotzdem manchmal vor. und das ist natürlich auch, das betrifft ja nicht nur das Berufliche, das ist ja auch ein Teil deines Alltags dann. Und das hat sich stark verändert. Das ist jetzt zwar immer noch ein paar Mal im Jahr der Fall, aber viel seltener als vorher. Und es fehlt mir.
Was ich mich in genau dem Zusammenhang gefragt habe, ist, kann man aus diesen Abenteuern oder wie bist du aus diesen Abenteuern, aus diesen Reisen, wie bist du dann zurück in den Alltag gekommen? Weil bei mir gab es irgendwann praktisch, ich sage jetzt nicht auf der Überholspur, sondern auf der Autobahn mit einer hohen Geschwindigkeit irgendwann den Notanker. Und dann war ich von 100 auf 0 aus diesen Abenteuern raus und habe gemerkt, dass ich mich mit dem Alltag wahnsinnig schwer tue, weil eben dieser permanente Input plötzlich weg ist. Das heißt, es gibt einen anderen Input. Und ich habe mir über die Jahre viel Gedanken über dich gemacht und mir oft die Frage gestellt, wie ist das bei dir? Wie ist dieser Wechsel zwischen Alltag und Abenteuer? Wie hat das funktioniert? Das sind ja zwei Welten.
Da müsstest du jetzt eigentlich meine Frau fragen. Die hat darunter tatsächlich schon auch ein bisschen gelitten manchmal. Ja, das ist nicht einfach, nicht immer einfach. Jetzt muss man sagen, diese Art von Geschichten, wie wir sie ja auch zusammen gemacht haben, das waren ja meistens eher leichte Themen. Das waren ja jetzt keine... Also ich kenne das von Menschen, die Kriegsberichterstattung und sowas gemacht haben. Die haben wirklich ein ganz ernsthaftes Problem, weil da ist dieser Kontrast extrem schmerzhaft. Bei mir, das ging schon immer. Ich habe dann so ganz praktisch gesehen, wenn ich zurückkam von der Reise, erstmal ein paar Tage möglichst wenig gemacht, habe kein Nachtleben gebraucht oder irgend sowas und habe mich dann auf die Familienpflichten gestürzt, die da anstanden, die sich immer auch aufgestaut hatten. Das war jetzt nicht... Es ist, ja, man hat sich einfach daran gewöhnt, dass das so ein Hin und Her ist. Und manchmal, wenn die Zeit fehlte zwischen den Reisen, dann war es schon anstrengend. Dann war man da irgendwie vielleicht auch ganz tief in einem, ich sage jetzt mal, in einem Land drin, wenn es jetzt um eine Reisegeschichte ging. Und auf einmal bist du wieder in deinem normalen Alltag. Ja, es war nicht super schwierig, aber man hat so seine Coping-Strategien entwickelt.
Aber das ist, was du gesagt hast, gerade mit den Krisenreportagen und den Kollegen, die eben in Krisengebieten fotografieren, das ist tatsächlich das Phänomen, was ich meinte. Es gibt ja den Film War Photographer, wo es eben über James Nachtway geht, die sehr eng dran ist und die sich vor allen Dingen mit vielen Begleitern und Menschen unterhält, die ihm begegnet sind und eben auch genau dieses Problem schildern. Und das war auch das, worauf ich abzielen wollte, weil es natürlich so ist, wenn man jetzt 2 Wochen in however unterwegs ist und dann zurückkommt, dann ist in diesen 2 Wochen das Reizlevel natürlich sehr hoch. Und es gibt eine Szene, an die ich mich mit dir erinnern kann. Da haben wir auf einem Gletscher in Neuseeland gestanden und sollten eben für eine Reisereportage eine Tour machen und sind dann mit 10, 15 Touristen plötzlich da gestanden, die da auch mit sollten. Und das ist, glaube ich, eines der wenigen Momente gewesen, wo du so ein bisschen schlechte Laune gekriegt hast und gesagt hast, nee, also jetzt hier mit 20 Touristen durch die Gegend zu laufen, das ist nicht das, was ich mir für meine Reisereportage vorgestellt habe. Und da habe ich mich dann gefragt, wie ist denn das privat im Urlaub? Ne? Weil wenn du die Reisereportagen hast, immer diese Top-Sachen und es ist immer spannend, es ist immer aufregend und dieser Schritt zurück in die Normalität, weil das ist ja nicht so, als wenn jemand 2 Wochen Urlaub auf Mallorca macht oder 2 Wochen Urlaub in Brasilien macht, sondern Wir haben ja auch gemeinsam Geschichten gemacht, die so abgehoben waren, dass sie andere Menschen dazu gebracht haben, in diese Länder zu fahren. Das ist ja nochmal ein anderes Level.
Ja, das ist auch eine gute Frage. Es hat mir nicht so viel Probleme bereitet, weil ich glaube, ich so ein bisschen meine Philosophie ist, ich muss es auch schaffen, wenn ich jetzt hier nur wandern gehe in Bayern oder in Tirol, einen ähnlichen Intensitätslevel für mich zu erzeugen. Frag mal meine Kinder, die haben mit mir viele auch, ja, die haben, waren auch auf Reportagereisen dabei, aber auch auf normalen Touren, die wir halt so machen. Da gab es keine großen Unterschiede. Ich glaube, das ist so eine Einstellungsfrage, das Leben so ein bisschen so zu erleben, das auch in normalen Situationen ein Intensitätslevel da ist, dass man eben vielleicht eine Wanderung auch so machen kann, dass die auch hier aufregend ist. Wir haben ja in Neuseeland wirklich gerade auf der Geschichte, das war ja zum Teil fast dekadent, was wir da gemacht haben. Ich kann mich daran erinnern, dass wir da irgendwann mal zu einem Wanderausgangspunkt geflogen sind.
Stopp. Nee. Die Geschichte ist noch ein bisschen anders. Ich habe die gestern Abend. Eigentlich sollten wir in das Tal fliegen mit einer Cessna. Genau. So, und dann sind wir gestartet und dann sind wir wieder gelandet, weil das Wetter zu schlecht war. Und ich habe schon gedacht, also mir war richtig schlecht, auch lange schlecht. Ich habe gedacht, okay, damit ist das Thema abgehakt, jetzt haben wir Glück. So, und du bist nämlich losgegangen und hast 2 Stunden später einen Hubschrauber aufgetrieben. Und also ich habe da gestanden und gedacht, Alter, es ist echt kein gutes Wetter. Ich muss hier nicht fliegen. Und ich war ein bisschen beruhigt, weil der Pilot war so Typ Sean Connery. Der sah nicht nur so aus, der war auch so alt. Und ich habe mir gedacht, wenn der sein ganzes Leben lang Pilot ist, dann wird er wahrscheinlich nicht heute mit uns abstürzen. Und das war so ein Moment, wo ich mich halbwegs sicher gefühlt habe. Und ich kann mich erinnern, dass wir so im Magnum-Style praktisch, also nicht über die Berge, sondern wirklich die Täler über diesem Fluss dann durch diese Täler geflogen sind. Und er uns kurz vor Ende erklärt hat, dass das Wetter tatsächlich zu schlecht ist, um zu landen. Das heißt, er wird auf einer gewissen Höhe schweben und wir müssen abspringen. Und dann sind wir aus 1,5 Metern aus diesem Hubschrauber abgestoßen. Und dann ist der Hubschrauber, also wir lagen dann im hohen Gras. Der Hubschrauber ist wieder weggeflogen. Und ich weiß, ich konnte mich nicht bewegen, weil mir so kotzübel war. Und irgendwann habe ich dich gehört, Nils, Gero. Und als wir da in dieser absoluten Ruhe saßen, kam 5 Minuten später irgendwie eine Wanderin, Mitte 60 vorbei, Anfang 70, guckte uns an. Und ging einfach vorbei. Und es war einer der absurdesten Momente, den ich je erlebt habe. Nur noch getoppt davon, dass wir mussten aus diesem Tal raus zu einem Treffpunkt, 6 Stunden später. Und wir sollten, ich weiß nicht, um 16 Uhr abgeholt werden. Und um Punkt 16 Uhr kam Speedboot mit 13 kreischenden Japanerinnen um die Ecke. Und es waren noch 2 Plätze frei und dann sind wir mit kreischenden Japanern zurückgefahren. Also das war, nee, du hast schon recht. Und das ist aber auch genau das Ding, wo ich denke, wie ist dann der Unterschied mit dem Alltag? Weil ich habe lange gebraucht, aus dieser Zeit irgendwie zurückzufinden.
Ja, das die Zeit war ja bei mir tatsächlich sehr lang. Vielleicht hat man dann auch irgendwann mal so das Gefühl, ob ich jetzt in einem 5-Star-Hotel bin oder 4-Star-Hotel bin oder nicht, das ist dann auch nicht mehr so wichtig. Es hat sich nie abgenutzt. Ich war auch gerne in diesen Hotels und ich habe gerne diese Erlebnisse gehabt, aber sie waren vielleicht dann doch nicht mehr ganz so nötig. Es ist lustig, genau diese Geschichte beschreibe ich sehr oft, wenn es um diese Zeiten ging, was man da so alles an krassem Zeug erlebt hat. Und das war natürlich einer der absoluten Höhepunkte, weil ich im Vorfeld dieser Aktion auch mehrfach eigentlich dem Destination Office, also den Menschen, die diese Reise für uns organisiert haben, gesagt habe, nee, das ist eigentlich eine Nummer zu dekadent und zu krass, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber die haben darauf insistiert Und jetzt ist es irgendwie eine Story, die wir beide wahnsinnig gerne erzählen. Ich möchte übrigens hinzufügen, es war uns auch deshalb so schlecht, weil dieser Hubschrauber während der gesamten Flugdauer nicht gerade in der Luft hing, sondern der war eigentlich ständig schräg, weil der Wind, der Seitenwind so stark war, dass der ganze Hubschrauber so quer stand. Das war schon nicht ohne.
Das war Magnum Live, nur ohne Filmteam.
Diese Reise war sowieso sehr ereignisreich. Du hast dich dadurch auch verletzt, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Ja, ich wollte abends ein paar Bilder machen und bin vom Felsen gefallen und bin dann irgendwie dann zurück ins Hotel. Die Polizei hat mich noch angehalten, weil ich zu schnell gefahren bin, haben mich aber durchgelassen, weil ich irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich geblutet habe. Und da erinnere ich mich auch noch. Aber sag mal, was glaubst du, wie hat Instagram das Reisen und genau den Bereich verändert? Weil wenn ich zurückdenke an die Zeit, das kann nicht unwesentlich weit vor der Zeit gewesen sein, wo Instagram, wo es praktisch angefangen hat zu existieren. Wir wären wahrscheinlich die perfekten Influencer geworden, haben es aber beide nicht gerafft.
Das sind jetzt zwei Punkte drin. Das erste ist, ich habe mich zwar sehr stark gemacht, dass ich meine Geschichten in Ich-Form schreiben durfte, was damals speziell am Anfang meiner Karriere völlig unüblich war. Im Anglo-Bereich war das üblich. Ich musste dafür kämpfen und fand, dass eine Reisegeschichte besser ist, wenn sie in Ich-Form ist. Andererseits, die Ichigkeit von Influencern, die ist manchmal schon etwas, was mit meinem Bild von Berichterstattung nicht zusammengeht. Das ist mir einfach too much. Also so viel will ich über die Person nicht wissen und es ist einfach dann immer so ein bisschen an der Grenze zur Angeberei, während meine Strategie eigentlich immer so ein bisschen eher der Anti-Held war, mich dann auch vielleicht ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Nee, Influencer, ich glaube, das hätte einfach aus Charaktergründen vielleicht nicht geklappt. Oder ich hätte irgendwie so einen Anti-Helden erfinden müssen. Ja, haben wir verpasst. Aber Instagram hat natürlich, nicht nur Instagram, das Internet in seiner extremen Form in Verbindung mit Navigationssystemen hat das Reisen extrem stark verändert. Extrem stark. So, dass du eigentlich die Art von Erlebnissen, die wir beide wahrscheinlich zu Beginn unserer Karrieren hatten oder auch vielleicht noch davor, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also, wo du auch kein Mobiltelefon dabei hattest und einfach irgendwie irgendwo hingekommen bist und dann war es halt so und du musstest dich irgendwie mit Händen und Füßen durchkämpfen. Es war damals ganz normal, da braucht man auch jetzt keine großen Aufsätze drüber schreiben, aber das hat natürlich alles verändert. Heute kannst du die Speisekarten in einem kleinen Restaurant in Japan vorgoogeln und den Tempel schon mal dir vorher anschauen. Du weißt genau, wie lange du von Punkt A zu Punkt B brauchst. Es klappt alles. Der Fotograf fällt vielleicht trotzdem noch vom Felsen, das weiß ich nicht.
Ja, aber du musst wahrscheinlich nicht mehr in einem Hotel in Tokio abends an meiner Tür klopfen, weil du an einer japanischen Toilette, die ein Bedienfeld hat, wie eine durchschnittliche 747 gescheitert bist und nicht weißt, wie du die Wurst wegkriegst und alle Knöpfe bereits gedrückt hast und Funktionen ausgetestet hast, von dem ein Europäer gar nicht weiß, dass es sie überhaupt gibt.
Ja,
das hättest du wahrscheinlich einfach ein Foto von gemacht und hätte da jemand gesagt, ja, du musst den dritten Knopf von rechts drücken, dann ist es vorbei.
Das stimmt, ja. Da fällt mir ein, in Tokio waren wir auch zusammen. Ja, hatte ich ganz vergessen.
Ja, das ist nämlich genau eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Was ist mit deinen Erinnerungen? Na, ist es irgendwann zu viel nicht, ne? Weil man kann die Sachen ja wieder rausholen aus der Erinnerung. Aber ist die Festplatte irgendwann voll? Vergisst man die Sachen? Gibt es nur so Einzeldinge, an die man sich erinnert? Weil, also für mich sind die Sachen, die wir zusammen gemacht haben, das sind, ich weiß nicht, 4 Stück, 5 Stück gewesen. Das sind bis heute Geschichten, wo ich sage, ja, da erinnere ich mich dran an jede Kleinigkeit. Und das ist so wie für irgendjemanden der Urlaub seines Lebens vor 2 Wochen irgendwas ganz, ganz, ganz Besonderes macht, aber das nur einmal hat. Und wenn du das 10-mal im Jahr hast, das sind ja, das ist ja eine unfassbare Anzahl von Reisen.
Das ist so, die Festplatte ist nicht voll, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich glaube, die intensiven Erinnerungen, die bleiben. Was resultiert aus diesen ganzen Geschichten ist, dass ich wahrscheinlich schon im zarten Alter von 45 geklungen habe wie so ein Opa. Ich habe halt zu allem immer eine Anekdote gehabt. Und
hast du.
Und ich habe so ein bisschen Angst, damit Leute auch zu nerven, weil ich meine, man hat dann auch sehr, sehr viele Interviews gemacht, hat sehr viele Leute kennengelernt und man spricht über ein Buch und dann fällt einem ein, dass man den Typ ja auch schon mal, mit dem hat man auch schon mal telefoniert, den hat man auch schon mal getroffen. In dem Land war man auch 3-mal. Ich war ja in vielen Ländern auch oft, also ich war in vielen Ländern auch nicht, aber in vielen Ländern eben auch, was weiß ich, 12-mal oder so. Insofern, nein, ich erinnere mich an sehr, sehr vieles. Manchmal brauchst du dann halt irgendwie so einen Trigger, damit das wieder hochkommt, aber es ist schon sehr schön, auf diesen Pool an Erinnerungen zurückzugreifen. Dafür können wir dieses Gespräch jetzt hier auch noch mal ein bisschen nutzen und uns gegenseitig an Dinge erinnern. Also beispielsweise an dein du hattest damals immer diesen Tick, deinen Koffer zu inszenieren. Du hattest so einen schönen verchromten Koffer, mit dem du dann irgendeine Düne im Oman runtergerutscht bist, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich musste dann irgendwie dich, glaube ich, sogar mal fotografieren dabei. Kann das sein?
Das war vor Social Media. Ja, ich glaube, wir hatten das Remova Racing Team. Es gab aber noch also der Koffer steht tatsächlich da hinten in der Ecke.
Oh ja, schön. Hallo.
Nee, aber es gab eben auch diese zweite Sache. Wir hatten eine Serie, die wir gemeinsam gemacht haben, an vielen Stellen. Das waren die schlechten Verstecke.
Ah ja, stimmt, das hattest du. Das war eine sehr lustige Idee von dir.
Und gibt es auch immer noch www.schlechte-verstecke.de? Ich bin noch überlegen, ob man das Projekt vielleicht mal wieder anfangen sollte, weil ich glaube, es ist so vor 15 Jahren eingeschlafen. 15 Jahre ist ein Stichwort. 20 Jahre ist das wahrscheinlich her, dass wir zusammengearbeitet haben. Das sind die goldenen Zeiten gewesen, wie du ja gesagt hast. Was hat sich am meisten verändert in den letzten 20 Jahren an deiner Arbeitsweise? Du hast gesagt, Corona ist so ein vollkommener Break gewesen. Was war vorher? Wie hat sich das verändert? Weil die Landschaft hat sich aus meiner Sicht das erste Mal um 2008, 2009 bei der Weltwirtschaftskrise verändert.
Ja, ich sage jetzt mal, die hat sich ständig verändert. Also der Finanzdruck auf den Verlagshäusern, der wurde ja immer 1:1 an uns weitergegeben, an uns freie Mitarbeiter. Das ist in vielen Wellen verlaufen. Das hat für großen Unmut und viele Gesprächsthemen gesorgt, weil natürlich tatsächlich wir diese Wahnsinnsreisen gemacht haben. Wenn man den Leuten erzählen würde, was wir dafür an Honorar bekommen haben, dann hätte das oft für 4 Übernachtungen in dem Stil gereicht und nicht für mehr.
Und das kann man ja, nee, nicht mal, das kann man ja jetzt sagen, weil es jetzt zum Teil die Firmen, für die wir da unterwegs waren, also eine zumindest nicht mehr gibt. Ich kann mich an eine Verhandlung erinnern, damals mit dem Mercedes-Magazin. Ich bin gefragt worden, ob ich mit dir zusammen 11 Tage in den Oman gehe. Mhm. Und die haben mir dafür geboten 2.500 Euro. Und dann habe ich denen vorgerechnet, was das pro Tag heißt und wie viele Tage oder wie viele Stunden wir da unterwegs sind und wie viel Nachbereitung ich nach der Reise habe. Und die stumpfe Antwort war, du, also sieh es einfach als Urlaub. Andere würden das als Urlaub machen. Mhm. Und das glaube ich, also ich habe es häufiger gehört damals. Ich denke, ich weiß nicht, ich war ja 20, ich bin ja jünger als du oder damals auch noch relativ am Anfang gewesen. Ich glaube auch, dass die so eine Formulierung nicht jedem gegenüber gewählt haben.
Naja, es gab da verschiedene Varianten dieser Formulierung. Ich habe das schon auch gehört. Es macht ja auch Spaß, war so das Standardding. Aber es gab auch Redaktionen, die haben sich nicht mal bemüht, sowas zu sagen, sondern die haben einfach nur gesagt, ach, dann rufe ich jetzt mal den Nächsten an. wenn du auch nur irgendwie gemeint hast, dass das vielleicht keine angemessene Summe sei. Ich erinnere mich übrigens auch an genau dieselbe Summe. Ich habe für dieses Magazin ja fast alle Reisegeschichten damals gemacht. Es gab dann da irgendwelche kuriosen Zusatzdeals, aber viel höher war das Honorar nie. Insofern musste man sich das natürlich auch so ein bisschen so zusammenreimen, dass man gesagt hat, ja, ich habe dafür ein tolles, abenteuerliches Leben, aber das Geld ist halt immer knapp.
Das muss im Zweifel dann wer anders verdienen.
Das, genau, in meinem Fall ist es so. Ich hätte meine berufliche Karriere ohne das Geld meiner Frau, die einen ganz normalen Job hat und die hier für Stabilität gesorgt hat, nicht machen können. Das ist ganz klar.
Womit auch direkt die Frage beantwortet ist, warum das bei mir so schlagartig aufgehört hat.
Ja, es hat ich kenne ehrlich gesagt nicht allzu viele Menschen, die dieses Dasein so lange durchgehalten haben wie ich und es ja immer noch weitermachen. Ganz viele mussten aufgeben. Und jetzt muss man natürlich sagen, in den Zeiten hat sich die Situation verschärft. Was sich verändert hat, auch eigentlich quasi immer wieder, ist die Kurzfristigkeit der Aufträge. Es wurde immer knapper irgendwie bemessen. Alles musste hoppla hopp passieren, auch wenn Reisegeschichten eigentlich wunderbar vorgeplant werden können. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, warum das nicht der Fall war, warum die Redaktionen das nicht geschafft haben. Und dann kam man natürlich in zusätzliche Konflikte. Nicht nur hat man schlecht verdient, sondern man musste auch gucken, dass man seine verschiedenen Aufträge irgendwie so hinkoordiniert, dass man überhaupt am Laufen bleibt. Es gab ja dann da auch immer Leerzeiten dazwischen, die dann wirklich schwierig waren. Man war dann irgendwie 1-2 Wochen völlig ohne Arbeit, weil dann kam ja wieder das nächste große Projekt, für das man sich die freie Zeit vorher auch freischaufeln musste.
Lange her, gerade das, Veränderung groß. Für mich war unsere erste Begegnung was ganz Besonderes im Übrigen. Weil, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Kernregion des Ganzen, du warst für mich als erstes erstmal der mit all meinen Helden zusammengearbeitet hat. Ja, weil du warst ja schon eine Weile länger dabei und ich hatte das Gefühl, du kennst sie alle. Ne? Die Fotografierenden und ihre Arbeitsweisen und ihre Macken und wie sie vorgehen, wie sie Sachen sehen, wie sie sich bewegen, wie sie mit Menschen arbeiten. Also alles. Das, was mich interessiert hat. Und ich hatte zwei Gefühle in dem Moment. Das eine, dass ich das Gefühl hatte, dass wenn du mit all diesen Leuten zusammengearbeitet hast, dass ich ganz anders betrachtet werde, weil ich erstmal neu bin, ich habe keinen Namen. Gut, Müller ist bis heute kein schöner Name, aber ich war weder etabliert, ich war weder dies, ich war weder das. Und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, ich hatte unfassbar viele Fragen, weil ich einfach wissen wollte, wie sind denn die? Wie sind die, die so sind, wie ich mal werden will? Und habe gedacht, ja, weil du hast mit denen ganz, 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 ganz eng zusammengearbeitet. So wie du vorhin gesagt hast. Man wird zusammengewürfelt und sagt, ihr sitzt jetzt 2 Wochen in einem Auto. Punkt. Seht zu.
Ja. Ja, das ist, wenn du jetzt mein Telefonbuch da durchschauen würdest, würdest du ganz, ganz wenige Autoren darin finden, aber ganz, ganz viele Fotografen, weil diese Arbeitsweise natürlich dazu führt, dass man sehr viele Freunde und Bekannte in diesem Berufsfeld hat. Also ich würde fast behaupten wollen, ungefähr die Hälfte meiner besten Freunde sind Fotografen, weil man mit denen einfach irre Zeiten verbracht hat. Man musste Krisen zusammen durchstehen, man musste schwierige Situationen meistern. Und das schweißt natürlich auch zusammen, auch diese Zeit, die man meinetwegen im Auto miteinander verbringt, wo man dann natürlich sich austauscht, ist wichtig. Ja, also es war tatsächlich für mich von Anfang an ein großes Privileg, diese Freundschaften oder diese Kollegen zu haben, mit denen man intensiv zusammenarbeitet. Das habe ich immer als ein ganz großes Glück angesehen, weil ich da auch sehr, sehr viel gelernt habe von diesen Leuten. Und ich habe wahrscheinlich auch das Glück gehabt, dass ich auf den Markt kam, als gerade eine Generation von Fotografen auf den Markt drängten, die sehr begabt, sehr intensiv waren, die noch mit sehr viel Belief System an die Sache rangegangen sind. Und ja, das war halt damals sehr, sehr wichtig, auch wie man Fotografie sieht. Wir haben uns endlos, auch wir zwei haben uns sehr viel über Fotografie unterhalten, darüber, was Bilder erzählen können. Man hat dann während der Reise sich ja auch ständig ausgetauscht. Was brauchen wir noch? Wen sollten wir noch treffen? Wie sollten wir das angehen? Das ist ein Dauerthema. Es hat mir total Spaß gemacht.
Ja, also für mich war es auch eine sehr intensive Zeit. Und was ich mich in dem Zusammenhang eben auch rückblickend gefragt habe, als wir beide miteinander zu tun hatten, da war ich ja wirklich jung. Oh Gott, ist das lange her. Nein, alte weiße Männer reden über ihre Vergangenheit. Nein, ich war ja nicht nur jung, ich war auch maximal am Anfang, weil ich weiß, dass der Peter Groschup vom Mercedes Magazin hatte mich 2 Jahre vorher, glaube ich, erst aufgegabelt oder ein halbes Jahr vorher maximal und hat gesagt, okay, den nehme ich jetzt an die Hand. Und was mich interessiert ist, also wir können das gleich nacheinander abhandeln, aber was macht Fotografen aus? Was verbindet sie? Was unterscheidet sie aber auch? Und hast du das gehabt an irgendwelchen Stellen, wo du gesagt hast, du bist irgendwann jemandem das erste Mal über den Weg gelaufen, vielleicht auch wenn er am Anfang war oder wenn sie am Anfang war, und wo du gesagt hast, okay, das ist interessant, von dem Fotografen oder von der Fotografin hört man in Zukunft noch häufiger was. Kann man das sehen? Wie sich jemand bewegt, wie jemand mit Dingen umgeht? Oder gibt es auch diese Momente, wo du das Gefühl hast, oh, puh, das ist aber schwierig, ne? Fotografie ist ganz gut, aber der Rest könnte schwierig werden in Zukunft.
Viele verschiedene Themen auf einmal. Also ich würde sagen, es gab tatsächlich Leute, von denen ich Bilder gesehen habe und wo ich gedacht habe, mit denen würde ich jetzt gerne mal arbeiten. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass mal eine junge Fotografin, die war Assistentin bei Jörg Koopmann, mit dem ich sehr viel gearbeitet habe früher und oder heute noch. Und ich habe sofort gedacht, wow, Verena Katrein heißt die. Die Bilder finde ich so speziell, ich würde sehr gern mit ihr zusammenarbeiten. Hat dann ein paar Jahre gedauert und dann bin ich öfter mit ihr unterwegs gewesen. Das ist eine sehr, sehr zurückhaltende Person, die sich gerne so ein bisschen im Hintergrund speziell früher gehalten hat, sehr schüchtern war und Bilder gemacht hat, die immer so ein bestimmtes Geheimnis hatten. Das hat mir sehr imponiert. Das gab es ein paar Mal. Es gab tatsächlich ein paar Mal Leute, wo ich mich dann wahnsinnig gefreut habe, als dann die erste Zusammenarbeit stattgefunden hat. Das lief aber natürlich immer in der Reihenfolge, dass ich erst deren Fotografie sozusagen wahrgenommen habe und dann erst ihre Arbeitsweise.
Aber du bist denn ja tatsächlich dann eher zugeteilt worden. Es ist ja in der Regel, glaube ich, nicht deine Entscheidung gewesen, mit wem du fahren darfst oder musst.
Da fragst du mal ein paar Bildredakteurinnen. Also speziell am Anfang gab es so ein paar, die wussten schon immer, jetzt ruft der wieder an, der hat jetzt einen Auftrag bekommen und jetzt will er wieder mit seinen Kumpels losziehen. Also es gab Bildredakteurinnen, ich entschuldige mich im Nachhinein bei ihnen, die schon vorher genervt waren, wenn ich angerufen habe, weil ich speziell am Anfang tatsächlich gerne immer wieder mit denselben Leuten losgezogen bin. Ist auch sowas, was sich im Laufe der Jahre dann verändert hat, als ich dann irgendwie auch gemerkt habe, es ist auch interessant, mal jemanden, den ich nicht auf dem Schirm habe und mit dem ich noch nicht weiß, wie es funktionieren wird, kann unter Umständen super spannend sein. Es gibt auch, muss ich jetzt auch sagen, es gibt auch Leute, mit denen ich wahnsinnig gerne gereist bin und die Reisen waren super oder die Reportagen waren super, aber ich bin jetzt gar nicht unbedingt der allergrößte Freund ihrer Fotografie gewesen. Das kann man ja auch manchmal trennen. Manchmal geht es Hand in Hand und manchmal geht es nicht Hand in Hand, aber der erste Teil ist natürlich eigentlich wichtiger, dass man sich gut versteht und dass man auch im Austausch bleibt während der Reise. Das hat mit fast allen geklappt. Fast allen.
Das wäre nämlich meine Frage, was passiert, wenn die Chemie nicht stimmt? Weil du hast im Vorfeld, ging es eben auch bei unserer Unterhaltung ein kleines bisschen über alte oder über die Jobs, die wir gemacht haben. Du hast gesagt, man darf das nicht unterschätzen. Man ist 5, 6, 7, 8, 11 zwei Tage, zwei Wochen unterwegs und du bist ja permanent unter Druck. Ne? Das heißt, du arbeitest für ein Top-Magazin, du möchtest dieses Top-Niveau halten, du bist permanent auf Sendung. Es ist einfach auch wahnsinnig anstrengend. Und gerade die Fotografen müssen natürlich auch schauen und damals noch viel mehr mit noch weniger Bildbearbeitung. Die müssen die Bilder kriegen. Wenn sie die Bilder nicht kriegen, wird die Geschichte nicht erzählt. Und sie können auch nicht einen Text nochmal neu schreiben, umschreiben, nachrecherchieren. Es muss passen. Und der Druck ist ja relativ hoch. Das heißt, was passiert oder was ist passiert, wenn so eine Chemie nicht stimmt? Weil es ist ja auch ein langer, langer Zeitraum, den man dann zum Teil unterwegs ist. Ich meine jetzt nicht die Situation, wo du mich im omanischen Hochland mit einem Vortrag über 12-Ton-Musik in den Wahnsinn getrieben hast, sondern generell, wenn also die Stimmung mal so richtig kippt.
Ja, das ist nicht allzu oft passiert, muss ich sagen, zu eurer Ehrenrettung. Ich möchte es jetzt erstmal so beantworten, wenn die Chemie nicht stimmt, das triggert bei mir ein ganz bestimmtes Erlebnis. Ich habe mal mit einem Fotografen zusammengearbeitet, bei dem die Chemie so gar nicht gestimmt hat, weil er immer, es war ein Amerikaner, der hat gesagt, Gero, you have to remind me to take my pills. If I don't take my pills, I cannot work. Bei dem hat die Chemie im wörtlichen Sinne nicht funktioniert, wenn er nicht seine Antidepressiva genommen hat. Der Job ist spektakulär gescheitert. Es ist genau ein Bild von ihm in der 12-seitigen Reportage gedruckt worden. Der Rest musste zugekauft werden, weil die Chemie nicht gestimmt hat. Das ist in 30 Jahren vielleicht 3-4 Mal passiert, dass es wirklich schwierig war und auch vermutlich die Geschichte dann berührt hat. Das ist sehr selten passiert. Ich finde, das muss man jetzt einmal vielleicht auch sagen, es gibt ja so eine Vorstellung von Fotografen, auch von erfolgreichen Fotografen, dass das so arrogante Menschen sind, die gerne kommandieren und die so großkotzig daherkommen. Von der Sorte habe ich eigentlich fast gar keine kennengelernt. Die meisten waren sehr offene, sensible Menschen, mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann, muss ich jetzt mal sagen.
Meinst du, dass das vielleicht ein bisschen am Genre liegt? Weil wenn man tatsächlich reisen muss, wenn man Menschen begegnen muss, wenn man sich permanent anpassen muss, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man jetzt in einer Werbeproduktion am Set steht, da 10, 15 Leute sind mit wiederkehrenden Teams und wenn irgendwas nicht läuft, eigentlich auch auf der Grundlage der Arbeitsbeschreibung der einzelnen Personen vollkommen klar ist, wer jetzt den Mist gebaut hat. Weil wenn man mit dir unterwegs ist, ist es ja so, es geht los, man wird ins kalte Wasser geschmissen, je nachdem, wie gut es vorbereitet ist, natürlich auch ins warme, aber auch wenn es gut vorbereitet ist, du weißt nie, was als nächstes passiert.
Ja, das liegt sicher am Genre. Also ich nehme mal an, dass natürlich Bildredakteure ja auch wissen, welchen Typus sie für welche Story einsetzen können. Ich bin selten. Ich habe auch ein paar Corporate-Geschichten gemacht, die vielleicht anders funktioniert haben, aber meistens war Sensibilität gefragt. Und insofern hat es ganz sicher was damit zu tun. Also gerade Porträtfotografen sind ja oft auch sehr gut informierte Menschen, bevor sie da auftauchen. Und ich würde sagen, vielleicht sind Modefotografen, mit denen ich in dem Sinne wenig zu tun hatte, also manche von denen, mit denen ich unterwegs war, haben auch Mode gemacht, da herrscht wahrscheinlich ein ganz anderer Ton am Set, wenn dann auch das Model sehr teuer ist und so weiter.
Ja gut, das Model kostet ja dann pro Tag bei einer normalen Produktion mit weltweiten Buyouts und Verteidigung gegen andere Marken ganz gerne mal ein Vielfaches von dem, was wir für 11 Tage Oman bekommen haben. Könntest du sagen oder hast du eine Vorstellung davon, was erfolgreiche Kollegen und Kolleginnen verbindet? Was ist das, wo du sagst, das haben die irgendwie alle oder die meisten zumindest?
Ich glaube, ich würde das Wort erfolgreich mit, ja, ich weiß nicht, das klingt jetzt auch arrogant, mit gut ersetzen. Die Leute, die lange im Geschäft sind oder die haben meistens schon in irgendeiner Form eine persönliche Bildsprache entwickelt. Ich glaube, dass das was ist, jetzt speziell, was die vielleicht die Spitze ausmacht, dass sie irgendetwas haben, was sie natürlich auszeichnet vor den anderen im Umgang mit Licht, im Umgang mit einer besonders intensiven Porträtfotografie. So ein Alleinstellungsmerkmal, wo der Bildredakteur dann halt auch sagt, hey, das ist der Mann für die Geschichte. Dann kommen hinzu bestimmte Eignungsmerkmale bei Reisen wie Strapazierfähigkeit, Bergtauglichkeit, Wassertauglichkeit. Also das sind ja so komische Zusatzqualifikationen, die auf kuriose Weise unterschätzt werden. Das muss man ja auch mitbringen. Also ich habe ja beispielsweise auch so Rennradgeschichten und solche Sachen gemacht, wo du dann irgendwie 4 Tage hintereinander Touren fährst und das musst du ja auch irgendwie erstmal auf dem Kasten haben. Das ist jetzt kein Hexenwerk, aber genau. Ich kenne halt auch Fotografen, die dann auch mitgefahren sind. Also ich habe sehr viele Geschichten mit Peter Neusser gemacht, auch sehr viele Sport- und Wandergeschichten. Und da musst du natürlich auch einfach irgendwie das genießen, dass du da in der Natur bist und trotzdem noch immer ein Auge hast, auch in Müdigkeitssituationen, in Hitzesituationen, das richtige Bild noch zu machen. Das ist natürlich was, woran man oft nicht denkt, dass das ja auch eine Belastung ist, die man erstmal hinkriegen muss.
Ich kann mich aber erinnern, dass du da sehr intensiv dran gedacht hast und auch darauf geachtet hast, dass du nur mit Leuten unterwegs bist, die das auch wirklich können. Es gab nämlich mal einen Job, der war angefragt, angekündigt, da ging es um Martinique und da hast du mir knallhart gesagt, ja, ist schön, dass du da mit willst, aber das würdest du körperlich nicht schaffen. Du hast nicht das Fitnesslevel und nicht die Erfahrung dazu.
Das muss La Réunion gewesen sein, ich korrigiere.
Stimmt, La Réunion, aber es war französisch, aber extrem weit weg irgendwo.
Das wundert mich jetzt, dass ich dir das so, also ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an deine körperliche Fitness nicht mehr erinnern. Die Reise war sehr intensiv, das stimmt. Wir haben die gesamte Insel nur zu Fuß durchquert. Es gab gar keine Passagen, die wir nicht zu Fuß gemacht haben, da waren sehr viele 1000 Höhenmeter dabei. Ja, du musstest dein gesamtes Gepäck schleifen, es gab auch keinerlei Möglichkeiten, das Gepäck weiter zu transportieren. Das waren so ein bisschen die Extrembeispiele. In den meisten Fällen hat man ja doch ein Auto gehabt und hat dann vielleicht mal so körperliche, intensive Dinge als Einlagen gehabt. Hatten wir auch in Neuseeland. Ich erinnere mich, dass wir sehr überrascht waren, dass man in Neuseeland auf eine Art und Weise wandert, die mir noch nicht vertraut war. Nämlich man durchwartet einen Fluss, ohne die Schuhe auszuziehen. Man geht einfach durch und geht dann weiter. Macht ja nichts. Und das trocknet dann schon.
Die Antwort auf die Frage, wie ich meine Scheißschuhe jetzt wieder trocken kriege, war, brauchst du nicht, weil du ziehst sie ja morgen sowieso wieder an und ihr rennt wieder durch Flüsse und das ist nur schlecht fürs Leder, wenn das zwischendurch trocknet.
Stimmt. Da haben wir auch tatsächlich am Lagerfeuer irgendwann mal übernachtet, oder?
Das ist tatsächlich auch das Ding. Wir hatten, wir waren unterwegs mit einem Ultrasportler. Und der gute Mann hatte einen Rucksack auf dem Rücken, der ungefähr so viel gewogen hat wie mein ganzes Fotoequipment. Wir sind zusammengewandert, ich glaube über 2 Tage. Und wir sind immer gewandert. Du warst an deiner Grenze, ich war drüber. danach hast du mir auch gesagt, La Réunion ist überhaupt nichts für dich. Und der gute Kollege ist immer vorgelaufen und zwar kilometerweise und hat dann in irgendeinem Bachlauf an uns auf uns gewartet und hat in der Zwischenzeit aber Forellen gefangen. Und Troutstalker hat er sich genannt. Das heißt, er ist an den Bach gegangen, hat die Angel reingeschmissen, hat eine Forelle rausgezogen, ist einfach weitergelaufen. Und hat uns erzählt, dass er ist eine, ich nehmen wir mal an, dass das in diesem Ultrabereich eine Sportart ist, die jetzt deutlich etablierter ist, dass die dann halt einfach diese Ultramarathons laufen, wo die mit Gepäck 150, 180, 200 Kilometer am Stück laufen. Mhm. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, weil die Absurdität dieser Woche und auch der Moment, wo ich gedacht habe, was für krasse Menschen gibt es und wie bin ich hierher geraten und komme ich aus diesem Kacktal wieder raus? An die Szene erinnere ich mich auch sehr gut. Mm.
Ja, die körperlichen Anforderungen sind das eine. Ich glaube, das, was tatsächlich für solche Jobs noch wichtiger ist, ist, dass du wirklich immer wach bleibst und auch in Situationen, die ungewöhnlich sind oder man trifft dann auf Menschen, die man nicht versteht, dass man natürlich auch so eine Offenheit und Freundlichkeit sich bewahrt und vielleicht auch, das habe ich immer sehr bewundert bei bestimmten Kollegen, vielleicht auch nicht gleich losschießt, sondern die Situation erstmal in sich aufnimmt und so ein bisschen die Leute zu sich kommen lässt und erstmal wartet und dann erst anfängt zu arbeiten, wenn man so ein bisschen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Für mich war die wenigen Situationen in meinem Berufsleben, wo ich mich fremdgeschämt habe, waren Leute, die so krass reingehen und alles niederballern und mit den Leuten gar nicht kommunizieren und irgendwie meinen, das, was sie da machen, ist irrsinnig wichtig und die anderen müssen halt mitmachen. Das sind irgendwie so Statisten, um ein gescheites Bild hinzubekommen. Geht mir komplett gegen den Strich. Ist zum Glück sehr, sehr selten passiert, aber wenn, dann buh, war das nicht schön.
Das wäre jetzt ein Moment, wo man wieder auf Mode und Fashion rumreiten könnte. Aber um die Hater so ein bisschen fernzuhalten, lasse ich das mal. Nee, aber das ist halt genau das, was ich vorhin meinte, dass es unterschiedliche Genres gibt, die unterschiedlich funktionieren, dass es Sachen gibt, wo man Dinge passieren lässt, die Fliege an der Wand ist, dabei ist, erstmal abwartet und dass es andere Bereiche gibt, in anderen Fotobereichen, wo das Spiel einfach komplett anders funktioniert. Ne? Wo jemand den Hut aufhaben muss, wo inszeniert werden muss, wo ganz klare Ansagen gemacht werden muss, damit das ganze Thema, das ganze Team eben auch einfach so funktioniert. Und das ist auch für mich der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, weil ich mich sehr freue, dass du der Einladung nachgekommen bist, weil ich rückblickend auf die letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre, ich sage das jetzt nicht, wenn man dann Rückschlüsse ziehen könnte, sagen würde, dass der Bereich, in dem wir beide zusammengearbeitet haben, immer ein ganz besonderer war, weil er ganz anders funktioniert hat als all das, was ich sonst im Laufe meiner Karriere fotografieren durfte.
Ja, vielleicht auch, weil die Anforderungen natürlich der Magazine in dem Bereich anders waren. Man hätte sich gewünscht, dass es vielleicht sogar noch mehr um Individualität und eine klare Bildsprache gegangen wäre, als es dann tatsächlich der Fall war. Es gab da natürlich auch ganz große Unterschiede, je nach Auftraggeber. Aber da konnte man natürlich sowohl als Autor als auch als Fotograf was machen, weil es auch lange Bildstrecken waren, eine Erzählung aufbauen, die es nicht gibt, wenn du eine Seite machen musst oder wenn du schnell jemanden Berühmtes treffen musst, der nur sehr begrenzt Zeit hat. War natürlich ein ganz anderes Genre, wie du sagst. Und ich fand Reise, was in Deutschland keinen großen Stellenwert hat, im Gegensatz zu England beispielsweise oder Amerika, da konnte man als Autor einfach auch stilistisch andere Sachen machen, konnte vielleicht künstlerischer auch arbeiten. Und das hat ja wahrscheinlich auch viele Fotografen gereizt, eben auch in großen Strecken zu denken und über eine Woche oder über 10 Tage irgendwie auch so ein Bild zu kreieren. Und man hat dann oft ja auch darüber gesprochen, vielleicht auch über Bilder, die man nicht abgeben möchte, die man zwar gemacht hat, aber wo man jetzt so sagt, nee, das ist bestimmt nur wieder ein Klischee, das wollen wir jetzt gar nicht, dass die Artdirektion jetzt wieder so eine Postkarte verwendet. Also da wurde ja sehr, sehr viel im Vorfeld auch von uns drüber nachgedacht. in welche Richtung das gebracht werden kann, damit es eine Geschichte gibt, die auch irgendwie uns gefällt.
Also ich kann mich erinnern, und das ist was, wofür ich mich auch bedanken muss, dass genau diese Gespräche mich im Hinblick auf mein eigenes Editing sehr weit gebracht haben. Weil man einfach geguckt hat, okay, was für Bilder haben wir? Wie sehen die Bilder aus? Wie könnte eine Geschichte aussehen? Wie wird aus der Geschichte ein Schuh? Wie schließen wir die Geschichte nach außen ab? Das ist, dass man auch in den Bildern eine Erzählstruktur hat. Und das ist, muss ich zugeben, ich habe die Kenntnisse oder das, was ich auch bei dir und mit dir gelernt habe, dann auf die dunkle Seite der Macht mitgenommen. Bin dem schnöden Mammon gefolgt und habe der Reisefotografie und der Magazinfotografie weitestgehend den Rücken gedreht. Am Ende des Tages, weil ich es mir natürlich mit Familie auch irgendwann gar nicht mehr leisten konnte oder weil diese längeren Projekte, auch so kleine Einzelbuchungen, die in eine ganz andere Richtung führen, auch einfach blockiert haben. Weil du bist ja dann 2 Wochen blockiert mit Jetlag zurück und so weiter und so fort. Aber ich für mich muss sagen, dass ich aus der Zusammenarbeit mit dir wahnsinnig viel mitgenommen habe. Und eine Sache, weil wusstest du eigentlich, womit du mich ganz am Anfang am schlimmsten in den Wahnsinn getrieben hast?
Oh Gott, nee, weiß ich nicht mehr. Also ich möchte erstmal auch kurz zurückgeben, für mich waren das auch tolle Reisen. Also ich habe das auch sehr genossen, weil du auch so begeisterungsfähig warst. Also das ist was glaube ich, extrem wichtig in unserem Beruf ist, dass man das auch als Geschenk sieht und nicht einfach so zynisch. Es gibt auch das, waren sehr wenige Kollegen, aber die halt so abgebrüht sind und so. Boah, ja. Und das warst du definitiv nicht. Genau, da war ich doch schon 3 Mal und beim letzten Mal war es besser. Du warst immer wahnsinnig beeindruckt und nicht umsonst. Es war wirklich auch, Mercedes Magazin hat uns tolle Reisen beschert, muss man sagen. Und es waren tolle Trips. Aber mit was habe ich dich in den Wahnsinn getrieben? Mit meiner Musik?
Nee, das mit der 12-Ton-Musik, das war wirklich hart. Ich kann mich auch gut dran erinnern. Nee, ganz am Anfang, du hast mir permanent im Weg gestanden. Oh. Und es ist mir bei der ersten Seite mir so auf den Sack gegangen. Dann ist aber was passiert. Und zwar, ich finde es auf, das ist auch ein Grund, warum ich dem ganzen Rücken gedreht habe, ich finde es auf diesen Reisegeschichten wahnsinnig schwierig, weil man einfach so Sachen im Kopf hat, wo man sagt, da will ich hin. Ja, und sich immer die Frage stellt, haben die Bilder schon das Niveau, was ich haben möchte? Und es gab bei mir immer diesen Punkt, wo ich irgendwo gestanden habe, gesagt habe, scheiße, ich komme nicht weiter. Ich bin an einem geilen Ort, aber ich sehe es nicht. Ich möchte diesen Ort fotografieren oder in dem Fall, ich muss diesen Ort fotografieren, weil ich weiß, dass der für deine Geschichte ganz wichtig ist. Und ich muss einen Weg finden, dieses Problem zu lösen. Und wie gesagt, dann hat man hier angefangen und dann standst du hier im Weg und oh Gero, komm, jetzt sieh mal zu, dass du da aus dem Bild raus. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das genau andersrum ist. Wenn ich nicht weiter weiß, muss ich einfach gucken, wo steht Gero? Der ist ein vollkommener Motivmagnet. Der steht in der Regel immer genau da, wo du hinfotografieren musst. Und als ich das gerafft habe, hat das unheimlich viel entspannt.
Okay, das ist ein bisschen ein vergiftetes Kompliment. Das tut mir im Nachhinein sehr leid. Ich hoffe, dass ich das gelernt habe. Ich glaube, du hast dich dann auch sehr dezidiert geäußert. Vermutlich haben viele deiner Kollegen davon profitiert, dass du das einmal sehr deutlich gesagt hast und ich das danach vielleicht vermieden habe. Immer dann neben dem Menschen zu stehen, der im Bild sein musste. Man macht viele Fehler.
Nein, es waren vor allen Dingen auch ganz viele andere Situationen, wo es nicht um Einzelpersonen ging, wo ich gedacht habe, wie krass, der steht genau da, was ich jetzt brauche. Und dann brauchte ich nur noch zu warten, bis du dann halt irgendwann ein Stück zur Seite gehst und hatte halt einfach mein Bild. Und das war dann in diesen schwierigen Situationen für mich ja wirklich eine Hilfe, weil ich ganz häufig das hatte, wo ich gesagt habe, ich hänge, ich weiß nicht, wie ich das fotografieren soll, dass es klappt und dass es geil aussieht. Und das hat mir dann auch wirklich geholfen. Ich habe dann auch auf Jobs, wo du nicht dabei warst, dann manchmal überlegt, okay, wo hätte jetzt Gero gestanden? Na, und das war immer so mein Ansatzpunkt. Und es war auf jeden Fall eine sehr geile Zeit. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch nochmal für die Einblicke. die Beschreibung deiner Arbeit und die Beschreibung dessen, wie man eben auch mit Fotografen zusammenarbeitet, wie man sie empfindet und dass es eben ein Privileg ist und keine Belastung, wie für viele andere Schreiber zum Teil. Ja, ich würde an dieser Stelle den Sack zumachen. Freue mich sehr, dass es so toll geklappt hat. Gebe Grüße nach München. Ich glaube, Ende der Woche geht's nach Asien. Wäre ich ehrlich gesagt gerne mit dabei gewesen. Vielleicht in einem nächsten Leben.
Ja, das ist eine ganz private Reise, aber sie führt erstmal an einen Ort, an dem wir auch gemeinsam waren, nach Tokio. Da kommen dann sicher auch einige Erinnerungen zurück an diesen Trip damals. Ja, vielen Dank an dich vielen Dank an die ganzen tollen Fotografen, mit denen ich arbeiten durfte, von denen ich so viel gelernt habe. Das ist schon was, wenn man so tolle Kollegen hat und wenn man sich gegenseitig so befruchten kann. Das hat nicht jeder.
Okay, dann grüß mir die Kollegen, mit denen du in Zukunft zusammenarbeitest, die ich vielleicht auch kenne. Und in diesem Sinne, alles Gute für dich. Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshendrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. We'll be right back.